Lieber Steffen, herzlich willkommen zu Digital Heroes Live hier im Podcast, aber auch auf Video. Schön, dass es geklappt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Roger. Ich freue mich.
Ich mich ebenso. Ist ein bisschen hin, seit wir uns kennen. Wir haben uns schon x-mal ausgetauscht, online, live leider noch nie in Farbe, respektive in Fleisch und Blut. Aber umso schöner, dass ich heute die Zeit mit dir nutzen darf, über einerseits LinkedIn, Digital Selling, dein Agenturleben, was sich damit so ein bisschen abspielt, zu unterhalten. Aber lieber Steffen, für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht kennen, kannst du ganz kurz sagen, wer bist du und was machst du?
Ja, vielen, vielen Dank. Also Steffen Wetzel, das ist klar. Ich komme ursprünglich, erzähl mal kurz ein bisschen, wo ich herkomme. Ich komme ursprünglich aus dem B2B. Ich war mal Marketing-Vertriebsleiter und habe mich dann selbstständig gemacht, um das ganze Thema Digital Marketing und wirklich hands-on B2B-Vertrieb zusammenzubringen. Und das machen wir jetzt mit der Lead in Sales GmbH für B2B-Unternehmen. Wir gewinnen hauptsächlich Kunden über LinkedIn für sie. Und das, wie du sagtest, eben als Agentur oder wir zeigen ihnen, wie sie es selber machen. Aber dazu sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr.
Sehr, sehr gerne. Du bist also im Online-Raum schon ein bisschen länger unterwegs, hast auch mit deiner Online-Solutions einiges auch in Erfahrung gesammelt. Kannst du mir ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du nachher gesagt hast, hey, ich gehe jetzt auf LinkedIn all in und ich glaube, dass es noch ein Riesenpotenzial dazu auf B2B-Stufe bei LinkedIn grundsätzlich?
Ja, das ist... Tatsächlich, also es gibt eine ganz witzige Geschichte dazu, vielleicht erzähle ich die mal. Ich habe damals, als ich in dem Unternehmen, wo ich war, war ich 5,5 Jahre Marketing-Vertriebsleiter. So, das ist auch sehr, sehr gut gelaufen, aber ich habe mich auch echt verbrannt damals. Das war auch Absicht. Ich war sowas wie so ein Change Agent, würde man das heute nennen, für den Geschäftsführer. Es war so ein 100-Mann-Unternehmen und wir haben ganz viel modernisiert. Und dann war irgendwann klar, okay, ich muss da raus. Und ich habe währenddessen so viel lernen und wachsen dürfen und müssen, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich jetzt selbstständig machen, weil da war ich 30 und also 8 Jahre her. Und wenn ich jetzt, wann dann? Ja. So, und dann habe ich das lange geplant, auch so ein Ausstiegsszenario gemacht und bin dann rausgedriftet. Übrigens nicht mit dem Thema erstmal B2B-Kunden gewinnen, sondern mit dem Thema Persönlichkeitscoaching. Und ich dachte, ich wüsste so viel über Funnel und Online-Kundengewinnung, dass ich dachte, das läuft jetzt. Und dann muss ich echt sagen, ich habe es einfach voll verbockt. Also ich habe alles Wissen genommen, was ich hatte, habe ein halbes Jahr was ausgearbeitet und das ist so baden gegangen, dass ich eben nicht Persönlichkeitscoach wurde. Und dann witzigerweise haben mich aber alle aus der Coaching-Ecke, weil ich habe dann auch so eine Coaching-Ausbildung gemacht, dahin gedrängt, sie trotzdem zu coachen, wie sie an Kunden kommen. Auch wenn es bei mir gar nicht geklappt hat. Aber die haben so gesagt, ja, Steffen, wir wissen, aber du hast es drauf. Und dann haben mich meine ersten 3 Kundinnen wirklich gezwungen, mit ihnen zu arbeiten. Ja, und dann kamen immer mehr Leute dazu. Dann hat das ganz gut funktioniert. Und wir haben am Anfang auch mit Facebook, Instagram angefangen. Und haben dann aber schnell gemerkt, okay, das ist nicht seriös. Also das klappt vielleicht für B2C-Produkte ganz gut, aber im B2B brauchen wir eine andere Plattform. Das ging dann so zeitgleich mit der Entwicklung von LinkedIn. Und dann hat sich das immer mehr aufgebaut, immer mehr professionalisiert, bis hin dazu, dass wir jetzt mittlerweile eher so mit großen Mittelständlern teilweise zusammenarbeiten. Ja.
Und ihr seid ja ziemlich erfolgreich unterwegs, jetzt auch schon 5 Leute, das mir im Vorgespräch auch gesagt. Was ist im Moment so die Problemstellung, die viele Kundinnen und Kunden haben, die zu euch kommen? Sind immer noch so auf der Suche nach dem heiligen Gral? Wie komme ich laufend, fließend an frische Kundinnen und Kunden oder wie geht das so ab?
Ja, das auch. Wobei viel mehr sehen viele Unternehmen die Chance in LinkedIn. Also viele wollen sich neu erfinden, wollen ihre Organisation neu aufstellen, moderner aufstellen, sichtbarer werden, aber natürlich am langen Hebel auch Kunden gewinnen. Und der Engpass, in den wir reinstoßen, ist, dass die meisten einfach die Kapazität intern nicht haben. Das heißt, oft ist ja so, dass so die Unternehmen haben Fachkräfte, beispielsweise ein klassisches Beratungshaus, und die Fachkräfte sollen zu 20% Vertrieb mitmachen. Und das schaffen die aber nicht, weil die sind ausgelastet, die sollen auch Geld verdienen und die sind permanent in diesem Switch. Und da kommen wir jetzt rein und sagen, entweder wir trainieren Leute, die Zeit über haben, dann sagen wir aber auch ganz klar, pro Teilnehmer, der aktiv auf LinkedIn sein soll, braucht diese Person 5 Stunden pro Woche. Und das ab jetzt, solange sie das machen soll. Also ob im Trainingsbereich, im Trainingsprogramm, oder danach in der Routine. Sie wird immer diese 5 Stunden pro Woche brauchen, solange sie es macht. oder sie delegiert das. Aber und da hängt es halt bei den meisten Unternehmen, dass sie sagen, boah, wenn wir jetzt da 5 Leute ins Training schicken, sind das 25 Stunden pro Woche, das wird eng. So, und deshalb ist diese Agentur witzigerweise entstanden. Eigentlich, weil wir die Trainingsverträge hatten und die Kunden konnten nicht. Und dann haben wir, aber wir wollten, dass die irgendwie erfolgreich werden. Dann haben wir halt geguckt, was können wir machen. Und da kam das dann raus.
Ich finde es gut, dass du sagst, dass es wirklich auch einen Zeitaufwand bedeutet. Ich bin immer so bei 4 Stunden, so einen halben Tag mindestens pro Woche. Da sind wir ähnlich gestrickt in dem Moment. Spannenderweise auch, Thema Zeit ist ja immer noch so eine Ressource, dass die Leute nicht haben, obwohl sie wahrscheinlich auch oftmals sehen, was es bringen würde, wenn sie jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren. Woran scheißen letzten Endes trotzdem, weil du sagst von wegen, ja, ich meine 25 Stunden, wenn du es für den Vertrieb noch einsetzen kannst, das rendiert sich ja wieder, das lohnt sich letzten Endes auch, aber ist da irgendwie der Schmerz noch zu wenig groß oder einfach das Verständnis noch nicht da, dass es irgendwie trotzdem langfristig was bringen könnte?
Hat tatsächlich mehrere Gründe. Ich glaube, die zwei größten Gründe sind, dass intern immer also erstmal ist es ja so, man muss eine Routine etablieren und die ist neu und die muss gelernt, die muss wirklich geübt werden. Also wir machen immer ein Commitment-Gespräch direkt am Anfang, wir haben so einen Kickoff-Call, da gibt es ein Commitment mit der kompletten Gruppe, da werden mindestens 2 Termine festgelegt, an denen jeder aus der Gruppe wirklich an dem Thema arbeitet. So, also fixe Termine, Gruppentermine, und da wird daran gearbeitet. Die Kunden, die sich dran gehalten haben, das sind die, die damit erfolgreich wurden. Und die Kunden, wo es halt weggefallen ist, weil, und das kann man ja auch nicht beeinflussen. Also wir hatten auch Kunden, da ist die Hälfte der Belegschaft während des Trainings, weil es geht mindestens ein halbes Jahr, während des Trainings gegangen. Hat man auch keine Wahl, ne? Oder Mitarbeiter werden krank, fallen aus und dann schiebt halt dieses Alltagsgeschäft natürlich rein. Kenne ich ja selber von mir früher. Und dann hat das Neue wirklich keine Chance, sich zu entfalten. Man muss es wirklich schützen, ne?
Da ist auch die Idee entstanden, dass ihr das dann praktisch komplett übernehmt in dem Moment und auch so ein bisschen in die Bresche springt. Kommt das an bei den Leuten, bei den Firmen?
Tatsächlich so gut, dass wir jetzt der Trainingsbereich massiv wächst. Aber wir suchen da auch immer mehr Mitarbeiter, weil es viel einfacher ist. Also wir haben auch gemerkt jetzt, dass die Onboarding-Zeit, weil das ist ja wirklich eine Fähigkeit, die muss man lernen. Und wir lassen die Kunden im Training ihre Inhalte tatsächlich selber entwickeln. Das ist eher wie eine Ausbildung. Das ist eigentlich ein Ausbildungsprogramm. So, dass man auch lernt, wie kann man es später optimieren, effizienter machen, wenn man nochmal neue Produkte hat, wie entwickelt man das dafür, etc. Und beim Training ist es halt so, da haben wir maximal 5 Onboarding-Calls. Und dann haben wir das gemacht, einfach weil wir diese Erfahrung haben. Man ist halt viel schneller on track und hat wesentlich schneller natürlich auch die Ergebnisse. Und mittlerweile gehen wir her und empfehlen Kunden, auch größeren Kunden, die Teams haben, zu sagen, passt auf, lasst uns das doch mal für euch als Agentur mit einem Account testen. Und dann können wir das als Case Study auch vor eurer Belegschaft benutzen. Also erstmal wisst ihr, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn nicht, dann würden wir auch niemandem da irgendwas aufschwatzen. Aber wenn es funktioniert, dann könnt ihr die Ergebnisse nehmen, könnt ihr intern präsentieren, da wird sich schon rumgesprochen haben, dann ist das Commitment größer, die Motivation größer, weil so ein Unternehmen aus meiner Sicht geht ja auch immer ein Riesenrisiko ein, wenn es jetzt einen neuen Vertriebszweig wählt. Weil man kann ja auch richtig, also die Angst ist hoch oder die Hürde ist groß, da eine Fehlentscheidung zu treffen bei so einer wichtigen strategischen Entscheidung. Und so, das ist eigentlich ein ganz guter Weg, wie ich finde, kann man es halt zu vertretbaren Kosten testen. Einfach, ne?
Und ihr fahrt ja einen komplett organischen Ansatz, wenn ich richtig verstehe in dem Moment. Ja. Sind die Leute doch irgendwann überzeugbar? Oder was sind so die häufigsten Einwände, die man trotzdem noch kriegt? Weil ist ja trotzdem in dem Moment eben ein sehr persönliches Netzwerk, ist ein Business-to-Business-Umfeld irgendwo, man hat so ein bisschen den Firmensticker irgendwie auf der Stirn. Da gibt es schon Vorbehalte von Leuten, die sagen, du, Training zwar gut und recht, aber uff, kann ich nicht, will ich nicht, geht nicht. Was hörst du da oft?
Du meinst jetzt die Personen, die Mitarbeiter der Kunden, die beispielsweise nicht über ihre persönlichen Profile da gehen wollen, ne?
Beispielsweise, ja.
Ja, tatsächlich ja. Wobei wir in den Vorgesprächen immer klar machen, das sollte schon ein motiviertes Team sein. Ich sag mal so hart, wir kriegen das jetzt nicht in eine Vertrieblertruppe rein, gedrückt mit Druck, die keine Lust darauf hat, die im Durchschnitt 55 ist und alles seit Jahren so macht, wie sie es macht. Das, also es braucht schon diesen New Spirit Geist und Leute, die da motiviert sind, auch was Neues zu machen. Die gibt es aber witzigerweise in den meisten Unternehmen, so wie wir das dann mitgekriegt haben.
Spannend. Das heißt aber auch schon...
Eine Erfahrung da, ja. Roger, weil ihr seid ja auch in so einem Markt unterwegs.
Ja, wir sind natürlich so ein bisschen auf einer strategischen Ebene unterwegs, auch die Leute befähigen, ähnlich wie ihr ja auch. Das ist ja schön, ich meine, Platz und Raum hat es ja genug für unterschiedliche Ansätze und Potenziale. Wir erleben auch oft, dass die Leute halt wirklich so ein bisschen Vorbehalt haben, also sagen, ich will mich nicht exponieren. Sie sehen noch von wegen, mein LinkedIn ist mir heilig, weil es ist privat. Ich sage immer, ja schau, privat ist schwierig, Social Media, persönlich ja, privat eher nein. Ja. Aber wie du auch sagst, das merken wir auch natürlich, Leute, die eine gewisse Grundmotivation haben und so dieses Intrinsische, diesen Antrieb, so eben, ey, ich will mal testen, ich will mal so ein bisschen auch entsprechend davon profitieren, weil ich verbringe ja sowieso viel Zeit darauf. Die sind definitiv erfolgreicher. Die Langfristigkeit, eben diese Routine, das ist, glaube ich, die Krux, dass die Leute auch schon in die Routine reinkommen und sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden, am Anfang 4 Stunden, bin motiviert, dann kommt der Alltag oder halt die nächste Messe, der nächste Event, das nächste Jahresgespräch, keine Ahnung. Uff, und dann musst du trotzdem durchziehen. Und da ist schon noch ein bisschen Arbeit, Fleißarbeit. Ja,
absolut. Du, mir fällt eine Sache ein, die ich dabei nochmal sagen möchte, für alle Hörer oder Zuschauer, weil das ist echt ein wichtiger Punkt. Was wir gemerkt haben, ist, es gibt auch Leute in Unternehmen, die sind quasi übermotiviert, LinkedIn zu machen. Und das Problem ist da oft, oder die Herausforderung, dass diese Leute den LinkedIn gerne nutzen würden, um sich mehr zu profilieren. Ich sag mal ganz hart und ehrlich jetzt, um ihr Ego zu befriedigen, weil sie nach draußen Dinge kommunizieren wollen, wo ihnen intern vielleicht keiner zuhört oder was auch immer da ist. Und das ist das haben wir auch schon erlebt, wo wir Leute wirklich runterleveln mussten und sagen müssen, jetzt bitte halt dich mal an unsere Vorgaben oder das, was wir erarbeitet haben, an die Richtlinien, weil es geht am Ende um die Themen des Unternehmens. Natürlich geht es auch ein Teil um eben persönliche, nicht private, genau wie du es sagst, ja, Themen. Aber die sollten natürlich im Arbeitskontext, irgendwo muss ein Kontext bestehen. So, und es geht nicht darum, dass ich mich jetzt im Urlaub fotografiere und irgendein Krams dahin schreibe. Das haben wir alles schon gehabt. Und das möchte ich vielleicht den Zuschauern nochmal so mitgeben. Es ist wirklich wichtig, dass man das strategisch betreibt und dass man es auch in diese strategische Richtung drückt. Also auch für die Geschäftsführer, die vielleicht zuhören, die denken, ja, dann macht da jeder Mitarbeiter, was er will. Nein, und das werdet ihr sicherlich genauso handhaben, Roger. Es gibt dann ein Grundgerüst, wo man sich darauf einigt. Jedes Unternehmen hat seine Kernwerte und seine Kerntätigkeiten, seine Methodiken hinter den eigentlichen Leistungen. Und darum geht es, die nach außen zu bringen mit der eigenen Expertise. Und nicht die Mitarbeiter dastehen zu lassen wie fröhliche Flamingos. So, das vielleicht einmal ganz dazu.
Flamingos oder Einhörner oder was auch immer da buntes sich unbedingt, ja. Spannend, dass du es sagst. Ich denke auch, dieser strategische Ansatz, der ist auch so ein bisschen vielen noch nicht so bewusst. Und auch, dass vielleicht, wenn wir da so ein bisschen verbleiben, immer noch diese Methoden gewählt werden, teilweise analog von wegen, ich kaufe jetzt 10.000 E-Mail-Adressen ein, auf LinkedIn heißt es einfach, ich schicke mal 1.000 Cold-Mails oder In-Mails raus, ohne die Leute vorher zu recherchieren, wirklich mir Gedanken zu machen, wir positionieren über das Angebot. Kriegst du auch viele von diesen kalten Anfragen, die dir an Umständen sogar eine LinkedIn-Agentur verkaufen wollen oder hältst du noch in Grenzen?
Tatsächlich. Also wir haben uns da einen kleinen Spaß draus gemacht, weil wir schicken uns das immer gegenseitig, also mit den Mitarbeitern, weil wir haben so eine Chatgruppe da. Und wir werden das sammeln und werden da die 111, wir wissen noch nicht, wie wir es nennen, aber wir werden auf jeden Fall 111 dieser Screenshots sammeln, dann natürlich anonymisieren, aber da so ein kleines Booklet draus machen und die witzigsten Fails mal darlegen. Also ja, es gibt es immer noch. Ich habe das Gefühl übrigens, es wird weniger, aber es ist mein Gefühl. Kann sein, das stimmt, muss nicht sein. Zum Glück wäre ja schön, weil ich finde, es zerstört ein bisschen diese Plattform, die so schön ist tatsächlich.
Definitiv. Ich glaube, es hat sich ein bisschen reduziert, als die Creator-Modes kamen und halt das Folgen im Vordergrund stehen, nicht mehr das Vernetzen. Also du konntest nicht mehr so direkt, gewisse Automatisierungssoftware kann das ja immer noch so ein bisschen umgehen oder direkt anschreiben. Aber ich glaube, das ist immer so ein Hindernisgrund, weil die Leute es teilweise eben noch so semi-automatisch machen. Aber ich habe auch schon Anfragen gekriegt, zum Beispiel mit falscher Anrede, also falscher Name dahinter. der typische Satz von wegen, klingt das interessant für Sie oder haben Sie noch Kundenkapazitäten im Dezember? Glaube ich, alle regelmäßig.
Genau.
Man kann sie auch besser machen, oder? Also man kann es ja definitiv besser und charmanter machen, Steffen, oder?
Wie bitte?
Man kann es definitiv auch charmanter und ansprechender machen.
Absolut, und es ist gar nicht so schwer. Also wenn man die Grundzüge des menschlichen Geschäftsbeziehungsaufbaus mal betrachtet, denn wir erklären das unseren Kunden immer so. Es ist ganz einfach. Wir haben die persönliche Ebene, wir haben die thematische Ebene und dann haben wir die Geschäftsebene. Und was jetzt diese Leute machen, die sofort auf die Geschäftsebene springen, ist, sie ignorieren die Person und damit beleidigen sie die Person sogar. Das wirkt sogar nicht neu. Und das ist übrigens was, es gibt ja auch Agenturen am Markt, die hauen dann, die versprechen, okay, wir machen 800 Vernetzungsanfragen und dann hauen die ihre Nachrichten raus. So, und jetzt sagen die Unternehmen, wir haben viele solcher Gespräche gehabt, ja, uns, da sind dann am Ende 3, 4 wirklich Sales Qualified Leads rausgekommen, hat sich rentiert. Dann sagen wir immer, ja, okay, aber ihr wisst nicht, bei wie vielen Leuten ihr jetzt unten, wirklich unten durch sind, weil der Deutsche an sich, der beschwert sich dann nicht. Der nimmt das zur Kenntnis, aber mein Image geht gerade voll in den negativen Bereich, weil ich jemanden übergangen habe oder persönlich nicht wertgeschätzt habe. Im Worst Case hat er sogar noch einen ganz anderen Status. Also wenn das jemand als Vertriebsmitarbeiter bei Geschäftsführern macht, das ist wirklich schädigend, hochgradig schädigend. Ne? Da wäre ich richtig emotional, du merkst es.
Nachvollziehen. Und das Schlimme ist ja in dem Moment, das bringt auch so dieses schlechte Reputationsthema mit Social Selling mit sich. Die Leute sind immer noch so ein bisschen Social Selling am Bashen. Ich finde es extrem schlecht, irgendwie diesen schlechten Beispiel. Aber wie du richtig sagst, es ist ja vor allen Dingen social, menschlich. Ich finde schön, was du gesagt hast, dass eben der Mensch nicht übergangen werden darf. Was ist deine Definition von Social Selling in dem Moment? Nimmst du das Wort überhaupt in den Mund oder sagst du, nee, ich bin eher auf der B2B-Vertriebsebene und ich versuche das Thema nicht so groß jetzt zu pushen?
Es ist tatsächlich so, ich habe neulich noch drüber nachgedacht, ich benutze das Wort oder den Ausdruck an sich benutze ich nicht, weil ich es gerne eher als digitalen B2B-Vertrieb lasse. Aber das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr ausdrucksmäßig. Aber wenn ich es definieren müsste, dann würde ich sagen, es ist einfach die Vollendung des Netzwerkens im Geschäftsbeziehungsaufbau. Also die LinkedIn ist ja in erster Linie wirklich Netzwerken. Und auf einem Netzwerk-Event, also Netzwerk nimmt einem ja grundsätzlich erstmal keiner übel. Und auf einem Netzwerk-Event, es gibt extra Events ohne Ende dafür, damit Leute sich vernetzen, damit das richtige Angebot auch den richtigen Kunden findet. So, das ist im Grunde erstmal nicht schlecht. Man muss halt nur die normalen Regeln der menschlichen Kommunikation oder des Beziehungsaufbaus beachten und dann darf man eben, was ja auch gleichzeitig übrigens die eigenen Werte widerspiegelt. So, also man, was wichtig ist beim Verkaufen und dann wird man seine Chancen auch bekommen und es funktioniert auch. Also es kommt immer darauf an, wie heiß ist das Thema, was natürlich bei auch vielen B2B-Unternehmen Thema ist, wie lang ist denn überhaupt mein grundsätzlicher Sales-Cycle? Wie lang ist dann nochmal nach dem Sales-Cycle überhaupt der Onboarding-Cycle? Also bis wann habe ich wirklich mal überhaupt auch einen Kunden durchlaufen? So, sind oft extrem lange Sachen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele vor dem Thema LinkedIn so ein bisschen Respekt haben. Weil wir sagen immer ganz transparent, Leute, wir versprechen euch nicht, dass in den 6 Monaten, die wir jetzt Training machen, da direkt die ersten Kunden bei rauskommen. Es gibt aber auch viele, die da mit ihren, weiß ich nicht, was, 10 Terminen pro Woche oder was um die Ohren hauen. Es ist bei LinkedIn so, meiner Erfahrung nach, das ist wie so eine Lokomotive, die man anschiebt und dann baut die Momentum auf und dann schiebt die nachher unglaublich nach. Das heißt, wir haben am Anfang eine sehr flache Entwicklung und die geht dann aber irgendwann eher hoch. So, also wirklich nach oben. Und dann schiebt das Ganze nach. Aber es dauert je nach Branche mit dem Anschieben halt.
Definitiv, ja. Es ist auch so ein bisschen so ein Ripple-Effekt, oder? Wenn du einen Stein ins Wasser werfst, bis es dann so wirklich dann raus sich trägt und dieses Indirekte auf die Leute da zurückspült, dieses Momentchen. Wie viel Zeit verbringst du selbst auf der Plattform? Weißt du das so pro Tag, pro Woche? Wenn du vorhin sagst, so 4, 5 Stunden pro Woche mindestens für die Leute, die ihr betreut?
Also witzigerweise, wir haben das Agenturmodell übrigens so mal kurz, wie sich das noch entwickelt hat. Es hat sich so entwickelt, weil ich irgendwann an diverse Grenzen immer gestoßen bin und dann habe ich geguckt, okay, wie kann ich denn meine Aufgaben delegieren, ohne den persönlichen Touch zu verlieren wiederum. Und ich habe sehr viel delegiert. Das heißt, ich verbringe trotzdem vielleicht noch eine halbe bis eine Stunde am Tag auf LinkedIn, aber wirklich sehr konzentriert und fokussiert, also mit sehr geplant dann auch. Ich bin nicht so spontan unterwegs, in der Regel. Außer es passiert jetzt mal wirklich was Geiles, so wie letzte Woche hatte ich so ein geiles Erlebnis. Da habe ich ein Video gemacht. Kennst du Lars Behrendt?
Nee, sagt mir gar nichts.
Nee, der ist mittlerweile the number one oder most influential guy on LinkedIn. Also der ist der Top 1 der Welt geworden. Und der ist deutsch. So, und der hat immer Videos gemacht. Und die haben einen Podcast rausgebracht, er und Holger Bröhr. Den habe ich gehört und dann gefeiert. Da habe ich ein Video zu diesem Podcast gemacht. Und dann hat er dieses Video geteilt mit 180.000 Followern. Und dann war ich tatsächlich auch mal 2 Stunden, fast, glaube ich, durchgängig auf LinkedIn und habe Kommentare beantwortet und so. Aber ansonsten passiert es nicht.
Ja. Gratuliere. Muss ich mal angucken. Ja, will ich mal googeln. Ja, mal gucken,
was ja, mach mal.
Abgeht. Also du sagst es schon so, ich glaube, gewisse Leute haben so ein bisschen das LinkedIn-Game so durchschaut, aber auch natürlich mit einem riesen Aufwand verbunden. Du konntest das so ein bisschen auch jetzt delegieren, natürlich machst du es auch für die Kundinnen und Kunden. Was war für dich so der Aha-Moment, wenn du so ein bisschen zurückblickst auf 2022? Was war so das, wo du gesagt hast, oh, da habe ich jetzt doch wieder mal einen Lernfortschritt gemacht, wenn es um LinkedIn geht? Was war so ein bisschen dein Hauptlearning?
In 2022, ich kann es nicht genau zuordnen, aber es gab ein Hauptlearning, das ist für mich eins der wesentlichsten und das haue ich auch den meisten Kunden direkt um die Ohren und das war, ich glaube, Mitte 21 eher und das ist das Thema, es ist nicht der Content. Wer bei LinkedIn erfolgreich werden will, wird es in erster Linie nicht wegen seines Contents. Das ist das Sahnehäubchen, was man obendrauf macht später und das die wirklich die Spitze des Eisbergs, die alle sehen, aber unter dieser Spitze, die aus dem Wasser ragt, ist ein riesiges Fundament, was dafür sorgt, dass diese Spitze überhaupt aus dem Wasser ragt. Und dieses Fundament zu bauen und dann immer mehr zu systematisieren, so die wirklich die Hausaufgaben zu machen und die Grundlagen, das war, glaube ich, mein bestes Learning und oder das, was ich am liebsten weitergebe. Und mein zweiter Punkt, der war in 2022, war die Macht von Live-Format. Wir haben in 2022 angefangen, monatlich unsere Live-Trainings zu machen. Und die haben wirklich das Fass nachher nochmal zum Überlaufen gebracht. Also mit Anfragen tatsächlich so. Also viele Leute, die mir zugeguckt haben, viel im Feed oder mit denen wir per Nachricht schon warm waren, die sind dann wirklich, haben dann solche Texte geschrieben, direkt mit konkreter Anfrage. So, das war wirklich, also Lives, und das sage ich auch jetzt noch unseren Kunden, ich würde schätzen, dass das Jahr 2023, 2024 immer noch perfekt ist, um als Unternehmen mit Lives zu starten, weil das einfach keiner macht. Und wenn du im Marketing Dinge machst, die kein anderer macht, hast du immer die Nase vorn.
Das spielt jetzt konkret von LinkedIn Live.
Ja.
Machst du das mit großer Ankündigung oder sagst du einfach, nee, die Routine macht's und die Leute wissen, ich bin immer, keine Ahnung, Dienstag, Mittag bin ich live oder Mittwochabend und dann kommen die Leute von alleine. Aber trotzdem ja ein ziemlicher Aufwand, oder das Ganze zu betreiben und dann auch Themen zu finden, die Leute zu betreuen. Du musst mit der Drittsoftware das Ganze machen. Ich nutze ja StreamYard beispielsweise. Das ist immer ganz einfach. Wie siehst du und wie machst du das?
Wie mache ich das? Wir machen, also tatsächlich ist es so, ganz kurz dazu einmal, wir arbeiten ja auch viel für SAP in einem anderen Businessbereich, da bauen wir für die Sales Funnel, den habe ich auch immer noch, der ist jetzt in einem anderen Unternehmen und das Spannende da ist, da kommen immer die meisten Kunden und sagen, ja, wir haben eine Webinarreihe vor, wir wollen 10 Webinare machen, jeden Monat eins und das möchten wir gerne dann bewerben auch etc. Und das rede ich denen immer aus oder ich rede immer dagegen, weil mein Kernthema ist, also dann wird extrem viel Arbeit in ein Webinar investiert, was nicht perfekt sein kann, was noch nicht mal halbwegs gut sein kann. Dann wird dieses Webinar verworfen oder vielleicht als Aufzeichnung irgendwo gespeichert. Und dann wird die gleiche Arbeit wieder ins nächste investiert. Und das, was ich den Leuten rate, und genauso mache ich es auch, ist, entwickelt doch bitte eine coole Show, die zeigt, die den Leuten Mehrwert gibt und die zeigt, wie ihr arbeitet. Das kann man ja super gut verbinden, indem man einfach Tipps raushaut, wie machen wir es, wie wäre mein Ansatz. Und Und dann kann man am Ende, meinetwegen kann man pitchen oder nicht. Ich pitche in der Regel nicht. Ich sage dann, wer will, kann sich gerne melden und jetzt fragen. So. Und das machen wir von Mal zu Mal einfach besser. Das heißt, es ist immer das Gleiche jeden Monat. Und ich weiß, dass es schon Leute gab, die haben sich das schon, die gucken sich das zum 5. Mal an, jetzt im Februar, am 1. Februar. So, und die, es ist immer das Gleiche, immer optimiert, immer besser gemacht. Und nicht dieser, also nicht dieses neue Thema. Wir machen auch eine Interviewreihe jetzt demnächst. Die kommt dann, die machen wir auch live auf LinkedIn. Da würde ich dich natürlich auch sehr gern übrigens dabei haben, lieber Roger. Und aber das ist so dieses spontaner Live-Content oder eher so abwechslungsreicher Live-Content bei unseren Events. Und das habe ich von Daniel Priestley, der hat ein geiles Buch geschrieben mal, diese Events wirklich monatlich oder zweimonatlich zu setzen, sorgt für eine unglaubliche Verlässlichkeit für die Interessenten, wenn die jetzt sagen, boah, das ist jetzt ein halbes Jahr zu früh, uns brennt die Hütte, uns fehlen 10 Leute, aber okay, dann gucke ich mir das an. Und das hat wirklich im Nachgang, die ersten Events waren auch, ne, also müssen wir nicht drüber reden, da waren trotzdem Leute, aber ich glaube, beim ersten Event waren wir irgendwie 13 Leuten oder so. Und jetzt in der Spitze sind wir live dann mit, am letzten Mal war es um die 80. So, also das ist schon, und pro Event werden es mehr. So, ganz dicke Empfehlung, das zu machen.
Wie das Format mit der Tagesschau, wenn es mal durchgesetzt hat, dann kommen immer mehr Leute, weil sie halt wissen, es ist ein konstanter Wert irgendwo, ne?
Genau, das, und auf der anderen Seite hat es einen unglaublichen Branding-Effekt von der Professionalität. Das ist auch ein Punkt, den viele unterschätzen, finde ich, beim Thema LinkedIn. Das heißt, ich habe den Leuten früher immer gesagt, ich glaube, dass bei vielen, die jetzt die neu anfangen, der Punkt dann erreicht ist, dass wirklich Anfragen auch inbound kommen, wenn die Leute verstanden haben, okay, die gehen hier nicht mehr weg. Oder diese Person ist keine Eintagsfliege, die geht hier nicht mehr weg. Das ist wie bei Aktien, der Wert Time in the Market. Gewisse Leute haben einfach eine Grundskepsis. Und bevor nicht jemand ein Ja für die sichtbar ist mit einem Thema, nehmen die den nicht ernst. So. Und das halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Glaube ich auch, weil die Leute wollen ja ganz einer schnelllebigen Welt so einen sicheren Wert haben, sagen, investiere ich jetzt sozusagen Zeit, Lust, auch Emotionen in die Person und System. Oder kann ich irgendwie eine Woche warten und dann ist die nächste Eintagsfliege da? Ne? Oder
ja, genau. Also springt die gerade auch nur wieder auf den nächsten Zug auf und dann fällt hinten wieder alles runter. So, oder ist das wirklich ein Unternehmen mit Substanz oder etwas mit Substanz hinten dran? Ne?
LinkedIn ist ja auch in dem Moment etwas, das sich durchgesetzt hat, kann man glaube ich wirklich sagen, so nach über 20 Jahren jetzt am Markt. Draußen gibt es praktisch keine Alternative, ob es jetzt irgendwie Web 3.0 ist oder sonstige Plattformen. Setzt du aber trotzdem noch auf die eine oder andere Plattform, um einerseits deinen Content, aber auch dein System zu verbreiten und auch Content zu produzieren? Oder sagst du, nee, ich bin all in LinkedIn. Wie sieht das bei dir aus?
Ich persönlich, und so empfehle ich es auch, weil ich ja diese Marketing-Vergangenheit auch habe, ich würde immer empfehlen, mit 20% einen zweiten Kanal in der Hinterhand zu haben, auch falls LinkedIn mal wegbricht. Und natürlich auch am Ende des Tages irgendwo die E-Mail-Liste hinten dran, allein zur Kontaktsicherung. Zielgruppenbesitz ist nun mal ein Asset. Und auch für alle, die jetzt zuhören, die es noch nie gemacht haben, regelmäßig die Kontaktlisten runterzuladen von LinkedIn und zu sichern beispielsweise. Die trotzdem glaube ich, dass die optimale Kombination von LinkedIn, das Thema LinkedIn Podcast, LinkedIn YouTube ist. Also ich weiß aus meinem vorherigen Business, was halt nebenher noch läuft, dass jetzt, und das hat angefangen vor 5,5 Jahren, ne, jetzt ziehen die YouTube-Videos, wo ich seit 2 Jahren da keine YouTube-Videos mehr gemacht habe, hinten dran nochmal, und das ist sowas, so teilautomatisiert, und ich kriege immer nur die Benachrichtigung, dass da was passiert ist. Aber das zieht jetzt noch nach. Ich glaube, dass LinkedIn ist so eine schnelllebige Plattform, eine Social-Plattform halt. Und es lohnt sich immer noch, eine Search-Plattform zu bedienen, wo die Leute sich in Ruhe mal 5 bis 10 YouTube-Videos angucken können, um zu überprüfen, kann ich der Person wirklich vertrauen? Ist das echt, was ich da sehe? Und wenn man es jetzt, Kunden empfehle ich das immer relativ simpel, dann sage ich immer, schreibt euch doch mal die 10 größten Fragen auf, die eure Kunden haben oder Hindernisse, Hürden, Glaubenssätze, was auch immer dagegen spricht, Zweifel, mit euch zusammenzuarbeiten. Macht da 10 Videos draus, unter 10 Minuten. Die können wir auch auf LinkedIn posten, aber die packen wir auf YouTube und verlinken einfach auf eure Website, dass die Leute noch was haben, wo sie sich in Ruhe, weil LinkedIn ist mit der Organisation von Videos ja beispielsweise immer noch nicht gut. Wollen sie ja besser machen, aber wir wissen ja nicht, wann das kommt. So, das würde ich noch dazu machen. Was wäre denn deine, da würde mich aber deine Meinung auch interessieren, Roger.
Ich bin absolut bei dir, wenn es darum geht, Videocontent auf mehreren Plattformen zu streuen. Aus einem einfachen Grund, wie du sagst, LinkedIn hat halt eine geteilte Aufmerksamkeit. Das kann jetzt im Feed aufpoppen und wir kennen es alle, kaum ist Refresh gedrückt oder wieder eine neue Session auf, ist es weg. Ja. Und vielleicht hast du Glück und jemand kommentiert dann darauf oder man hat irgendwie selbst irgendwie geliked und dann reagiert das Netzwerk darauf. Dann sage ich immer, gerade wenn du in die Tiefe gehen willst, unbedingt YouTube, wird immer noch völlig unterschätzt. Ich meine, zu 100% von Google indexiert, du findest alles. Du kannst in die Tiefe gehen, wie du richtig sagst. Du kannst diese Themenblöcke abholen, kannst Playlists anlegen. Das heißt, du kannst Leute wirklich auch auf themenmäßig da abholen. Ich bin auch ein Riesenfan von Blog-Formaten, das heißt einerseits eigener Blog natürlich, aber auch Drittblog-Plattformen, wo du ab und zu mal einen Gastblog schreiben kannst, weil es gibt ja auch ein gewisses Standing irgendwo natürlich und auch eine gewisse Tiefe. Und was ja schön ist in dem Moment, wenn du beispielsweise so Interviewformate machst auf Podcasts oder mit anderen Personen, dann verbreitet sich ja das Netzwerk und der Netzwert dahinter auch wieder enorm. Und ich glaube, da müssen die Leute auch so ein bisschen spielen lernen von wegen, okay, hier habe ich die Aufmerksamkeit auf Social, dann gehen Leute wieder in der Tiefe, dann googeln sie wieder was, dann sehen sie wieder was. Und ich glaube, wenn du immer wieder in diese Berührungspunkte kommst, dann hast du auch dann immer einen Beziehungsaufbau, definitiv.
Absolut, das finde ich super spannend, dass du sagst, weil diese viele sprechen ja immer von Customer Journey oder eigentlich ist es ja eher die Buying Journey, bevor die Leute Customer sind. Aber das können wir halt heute nicht mehr nicht so wirklich kontrollieren. Wir können nur versuchen, so viele, Daniel Priestley hat witzigerweise in diesem Buch damals auch gesagt, wir sollten versuchen, auf mindestens 4 Kanäle zu kommen, 4 Ebenen zu kommen, wo die Kunden uns finden können. Und wenn offline kann man dazu nehmen, dann vielleicht LinkedIn und dann gucken YouTube und vielleicht YouTube-Videos auch noch als Podcast machen. Das ist jetzt die Strategie übrigens für uns für dieses Jahr, weil im letzten Jahr haben wir komplett LinkedIn gemacht. Da würde ich sagen, sind wir jetzt bei 95% organisch. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist das Thema Newsletter. Das werden wir jetzt strategisch einmal angehen. Und dann wollen wir gucken, dass wir eben die Medien spreaden oder mehr Reichweite kriegen dadurch. Ja.
Also LinkedIn-Newsletter kann ich dir sofort ans Herz legen. Super spannendes Format. Kannst für dich persönlich einen anlegen, für die Firmenseite einen anlegen. Dann kannst du wirklich auch in Kontakt treten. Das einzige Doofe noch ein bisschen ist, du kannst die Kontakte nicht weiterverwerten. Das ist ein bisschen schade. Da hängt LinkedIn so ein bisschen hinterher. Also wenn ich jetzt
Was heißt das? Kontakte nicht weiterverwerten?
Du kannst nur gucken, wer deinen Newsletter abonniert hat. Da musst du einzeln mit denen in Kontakt treten. Also gibt es nicht eine Schnittstelle irgendwie zum Beispiel zu LinkedIn Sales Navigator oder dass es bei deiner Firmenseite aufpoppen würde als separater Tab und eine Auswertung. Das wäre spannend, was man so wissen müsste, der abonniert und der ist auf meiner Unternehmensseite auch verfolgt oder eben nicht. Das wäre spannend. Ja. Vielleicht gibt es ja so eine Entwicklung jetzt, vor allen Dingen, wenn wir so zum letzten Thema kommen von unserem Themenblock, Künstliche Intelligenz. Ich meine, Microsoft dick investiert bei OpenAI. Jetzt wird ja Azure wird ja integriert mit den ganzen Technologiemöglichkeiten. Eben, es gibt Wünsche von uns, ne, von wegen Kontakte synchronisieren können, Dinge automatisieren können. Wie stehst du dem Thema Künstliche Intelligenz jetzt auch in Bezug auf LinkedIn so ein bisschen gegenüber? Nutzt du teilweise auch Künstliche Intelligenz oder bist du noch so ein bisschen noch in der Testphase?
Ich weiß jetzt nicht, was du von mir gelesen hast, aber ich bin relativ kritisch. Ich glaube, ich habe neulich einen halbviralen Post gemacht mit einer ziemlich kritischen Äußerung. Ich tatsächlich habe mich hingesetzt vor Weihnachten, oder? Ich weiß, oder irgendwie um die Weihnachtszeit, Neujahrszeit rum. Ich wollte es mal testen. Ja, alle haben über Chat-GPT geredet oder was. Ich habe gesagt, okay, ich will mal zumindest wissen. Ich habe mich hingesetzt 4 Stunden und habe 4 Stunden mir Blogartikel schreiben lassen von dem Ding. Auf Englisch und habe die dann auf Deutsch übersetzt. Und die habe ich auch noch. Und dann habe ich geguckt, was kann es wirklich? Und was mir fehlte, also ich bin grundsätzlich dagegen, aber ich wollte es einmal überprüfen. Und was mir tatsächlich fehlte, ist, ja, das waren teilweise gute Faktenauflistungen, aber die waren halt echt seelenlos. Also man muss, ja, das würde reichen, um einen Google-Blog oder einen Blog vielleicht zu füllen für die und das strategisch SEO-mäßig aufzubauen, könnte sein. Aber mir fehlte diese persönliche Note. Teilweise waren auch Fehler drin, muss man sagen, die ich nicht, also es hätte auf jeden Fall Kontrolle gelesen werden müssen. Und ich glaube, dass dieses, wenn wir so über, also gerade bei LinkedIn sprechen, ich glaube, es wäre falsch, die Plattform so zu nutzen, zumindest in Form von Texten mit der künstlichen Intelligenz, weil sie dann ihren Wert komplett verliert. Weil der Wert ist, also unseren Kunden erkläre ich immer, den Account eines Vertrieblers beispielsweise, wie einen guten Vertriebler in der Offline-Welt. Ich finde, ein guter Vertriebler oder ein guter Experte, so wie du beispielsweise, der kommt in den Raum und der Raum wird heller. So, du hast da auf einmal jemanden, der, du weißt, der hat Ahnung, es macht Bock, sich mit der Person zu unterhalten und auf irgendeine Art und Weise hat sie eine Strahlkraft oder eine Anziehungskraft auf dich. Und das ist aus meiner Sicht der Wert, der hauptsächlich dazu führt, dass Menschen mit Menschen Geschäfte machen wollen. Sie müssen es nicht nur müssen, sie müssen es wollen. Und der wird halt dabei gar nicht beachtet. Und von daher empfehle ich den meisten Kunden, vergesst das Thema, macht eure Hausaufgaben, schreibt eure Texte selber, gebt euch die Mühe. Was ich sehe als Umkehrschluss ist, dass das Thema Video meiner Meinung nach wieder wesentlich mehr kommt, wenn jetzt Leute kommen, die sagen, wir lassen unsere Texte jetzt halb über irgendwelche künstlichen Intelligenzen schreiben. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die Agenturen, die bauen ganze Funnelseiten nur noch so. Verkaufen sie aber anders, ne? Sagen sie den Kunden nicht. So. Aber die, ich glaube, dass Persönlichkeit dann natürlich wieder eine größere Rolle spielt und wir mehr über Persönlichkeit punkten können. Für uns wäre es gut oder für mich ist gut, für jeden, der Bock hat auf seine Themen und wirklich Beziehungen aufzubauen, halte ich es für gut. Ich glaube, ich bin aber bei der Meinung auch relativ extrem, das muss man, glaube ich, dazu sagen. Ich weiß nicht, wie stehst du denn dazu?
Ich bin Fan von Möglichkeiten, die Welten verbinden.
Das weiß ich ja.
Und ich glaube, Künstliche Intelligenz kann richtig eingesetzt den richtigen Menschen Zugänge schaffen. Sie kann aber auch dazu führen, wie du sagst, dass man nicht mehr das Augenmerk aufs Wesentliche legt. Und da bin ich 100% bei dir. Menschen kaufen von Menschen, weil Menschen vertrauen Menschen. Wir dürfen dieses Vertrauen nicht ausnutzen. Ja. Das heißt, wenn ich teilweise eine Intelligenz nutze, um mir den Arbeitsalltag zu erleichtern, ich aber selbst immer noch meinen eigenen Stil reinbringe und das im Rahmen dessen nutze, was auch möglich und gut ist, unbedingt.
Absolut.
Und ich sehe sogar eine Riesenchance, weil wenn du, ähnlich wie du auch machst, mit deiner Agentur und wie er das aufbaut, du hast am Anfang ganz, ganz wichtig gesagt, du hast Werte gesagt. Ne? Du musst die Werte bestimmen, du musst die Werte kommunizieren. Das kann keine Intelligenz für dich machen. Nee, und ich glaube, genau da liegt die große Chance, dass Menschen und auch Unternehmen wie deines beispielsweise den Menschen beibringen kann, schau, wir müssen das richtig kommunizieren und uns abgrenzen von der Masse. Da können die anderen noch hunderte Videos machen mit KI und Synthesia und wie sie alle heißen. Das wird dann auch abfallen. Und ich glaube, die Leute, die schlecht waren, werden nicht besser. Die schon gut sind, werden noch besser werden, wenn sie es richtig einsetzen. Das ist spannend.
Absolut. Ich stimme dir auch zu, dass es sicherlich ganz viele coole Anwendungsbereiche dafür gibt. Ich sehe ihn halt einfach nicht im Personal Branding Content Bereich. So, aber zu Auswertungszwecken oder zu Verbindungszwecken, Automatisierungszwecken von Dingen, die auch, also die dann wirklich auch manuell vorher erprobt wurden, bin ich bei dir. Absolut.
Absolut. Und Verbindungszwecke werden wir auch noch verlinken in unseren Shownotes auf Podcast und YouTube, damit Leute auch mit dir sich in Verbindung setzen können. Lieber Steffen, die Zeit, die rast ja Wahnsinn wieder. Ja. Ich möchte trotzdem schon mal lieben Dank sagen. Und das letzte Wort, lieber Steffen, haben immer meine Gäste. Was ist das, was du unseren Hörern und Hörer, Zuschauern und Zuschauer gerne noch mit auf den Weg geben würdest?
Vielen Dank erstmal, lieber Roger. Es hat mich sehr gefreut. Ich schätze den Austausch mit dir ungemein. Und was möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben? Also wer noch nicht bei LinkedIn gestartet ist, dem möchte ich ans Herz legen, sich wirklich mal mit den Potenzialen auseinanderzusetzen. Das ist was und vor allem vielleicht auch sich zu trauen oder es mal zu analysieren. Und am Ende des Tages fand ich das ein ganz gutes Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Es ist tatsächlich, Menschen kaufen von Menschen. Und ja, wir machen es dann im digitalen Bereich. Aber es heißt nicht, dass wir Dinge sofort automatisieren oder dass wir das Verkaufen von Menschen lösen, nur weil wir es im digitalen Bereich machen. Im Prinzip spiegeln wir alles, was wir analog machen, einfach nur digital und gucken, dass wir da die Wege finden und da vielleicht nicht so große Hemmschuhe vorhaben, weil Menschen sind digital immer noch Menschen.
Perfekt. Lieber Steffen, vielen lieben Dank und bis bald.
Danke dir, bis bald.